Es ist wieder soweit. Die drei Musketiere sind unterwegs. Geiste für die Hip-Hop-Kultur. Und das ist Baxman Love and Hate. Mein Name ist Nico Baxman und bei mir ist natürlich die Legende Emma. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, sehr gut. Hast du nicht mit gerechnet, ne?
Nee, habe ich gar nicht mit gerechnet.
Base ist auch da, reden wir gleich drüber, aber Emma als erstes, wir fangen immer damit an. Und wir sind so in so einer Zeit, wo man besinnlich sein muss. Wir wollen Hip-Hop-Momente hören. Mhm. Wie war dein Hip-Hop-Moment seit der letzten Aufnahme?
Ich habe vorhin richtig lang drüber nachgedacht und mir ist irgendwie nicht so richtig was eingefallen, bis ich an mein, ich glaube, vorletztes Wochenende zurückgedacht habe. Da war ich nämlich im Esperanza. Ganz kurzer Werbeblock an der Stelle. Das Esperanza, das war so ein Jugendkulturzentrum oder ist ein Jugendkulturzentrum, wo ich mit 15 sehr viel rumgehangen habe, 15 bis 18. Und da war vor 2 Wochen eine Rap-Veranstaltung von 2 Homies, die da auch gespielt haben. Und da habe ich jemanden entdeckt, einen quasi Newcomer, Underground-Rapper, F. Sauerbier hieß der. Und normalerweise ist auch so Veranstaltungen, es klingt alles ein bisschen gleich, ist alles cool. Aber bei dem dachte ich wirklich, ich habe nicht richtig hingeschaut und der klang so 100% ähnlich wie Edgar Wasser. Es war wirklich, ich stand so mit der Schulter nach vorne, habe mir gerade noch so Jever Pfann von der Bar geholt und ich denke so, hä, Digga, ist das einfach Edgar Wasser auf der Bühne? Und es hat mich so gefreut, weil ich so lange Leute nicht mehr so hab rappen hören. Das war so ein richtig krasser Moment. Ich bin dann richtig zu ihm, war so, ey, das war voll geil. Hörst du Edgar Wasser? Wer so, ja, hört man das? Ich so, ja. Das war auf jeden Fall...
Oh, gleich das hinterher. Ja, hört man.
Hört man, ja. Nein, aber ich fand's cool, weil ich wirklich so diese bisschen ironische Art nicht mehr so viel höre. Also ich wusste nicht, dass ich das vermisst habe, aber da habe ich gemerkt, so, ja, okay, solche Artists haben wir einfach nicht mehr so viel. Und das ist auch wirklich so ein junger Typ, ich weiß nicht, 22 oder so, macht das alles noch nicht so super lang. Ja, und der war auf jeden Fall live sehr, sehr cool. Hatte auch eine DJ dabei, die auch das erste Mal on stage so 2 Parts gerappt hat. Die war auch sehr krass. Ich habe leider ihren Namen vergessen. Hier, shame on me. Genau, aber das war sehr, sehr krass. Und dann noch sehr wichtig dazu zu sagen, wenn ihr aus Stuttgart oder der Umgebung kommt, dann geht ins Esperanza. Die brauchen nämlich große Unterstützung gerade. Die AfD will den nämlich jegliche Zuschüsse wegkürzen. Und wie gesagt, manchmal machen die Rap-Veranstaltungen sehr viel Punk. Wenn ihr Punk hört, geht da auch hin. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein unterstützenswerter Laden, der ein bisschen vor der Schließung steht gerade, wenn man da nicht unterstützt. Das war mein Hip-Hop-Moment.
Wollte ich gerade sagen, klingt nach Hip-Hop-Moment, Base. Kennst du F. Sauerbier?
F. Sauerbier. Nee, aber ich würde, wäre ich Nico Becks bin, würde ich sagen, ich feiere diesen Namen. So wie, welchen Namen hast du damals gefeiert? Ne?
Ich bin ein Riesenfan von Presslufthammer schon damals gewesen.
Genau. So, da reiht sich dieser Name ganz gut ein, glaube ich auch.
Ja, ich finde ihn nämlich furchtbar. Das wäre, wenn ich seine Managerin wäre, würde ich sagen, mach genauso weiter, aber wir machen einen anderen Namen, weil was soll das?
Nee, tatsächlich auch nicht. Gesehen auch nicht. Ich zieh's mir dann mal rein, wenn irgendwie doch in der Nähe oder ich bin irgendwo in der Nähe oder er ist irgendwo durch irgendwas, passt das Schnittbänge und man ist da. Cool. Edgar Wasser, wie du sagst, sowieso geil. Ne? Sarkasmus, Satire, Ironie, was auch immer, hoch 3. Gibt's nicht viel in Nepomuk zum Beispiel, wäre ja auch so eine Nummer, die genau in diese Kerbe schlägt, ne? Wo man immer gerne mal zuhört und sagt, da ist was auch was Eigenes. Nicht so, der ist nicht einzigartig, aber da ist schon so eine kleine Gruppierung an Leuten, die mal was ganz anderes machen als der Mainstream Underground. Also auch der Underground hat ja einen Mainstream. Von daher, ne, man versucht sich ja auch da gegenseitig zu kopieren oder man kopiert sich von ganz alleine auf irgendeine Art und Weise.
Wichtig ist, was du dann individuell draus machst. Ich bin dafür, stehst du als Bastelbase ja mit deinem Namen, aber was ist denn dein Hip-Hop-Moment gewesen?
Oh, da habe ich viele. Aber du weißt ja, ihr wisst ja, das ist nicht unbedingt immer an so eine irgendwie Rap-Veranstaltung so geknüpft. Das ist ja immer dieses Community-Ding. Aber ja, hatten wir als Programmtipp, 17.10. fand, oder die Woche vor dem 17.10. jetzt dieses Jahr 2025 fand ja der Heidel-Hip-Hop-Kulturtag in Heidelberg statt.
Das ist ja kein Hip-Hop-Moment, das ist ja eine komplette News, die du jetzt rausholst.
Ja, das nein, das ist, es fand ja statt. Achso, nee, mein Hip-Hop. Ach so, okay, der Recap. Ich dachte, du wolltest. Okay, da hatte ich einen anderen kleinen Hip-Hop-Moment, noch gar nicht so lange her. Das Stellwerk in Hamburg, im Hamburger Süden, das Stellwerk Event-Location von dem guten Nando geführt, macht ja auch immer sehr viele kleine Hip-Hop-Events und da findet immer das Scratchen ohne Grenzen statt und dann war es auch mal so, oh scheiße, da muss ich auch mal wieder hin, sind immer nice Dudes, schöne, coole Leute da, mit denen man quatschen kann und so war es auch. Es war eine Handvoll Leute da, so für 2, 3, 4 Stunden, aber es ist einfach so dieses zwischenmenschliche Begegnen und Quatschen und über nerdig abgehende Themen und wenn es über Schallplatten und Schallplattenspieler und Technik, da bin ich dann richtig zu Hause und fühle mich in meiner Hip-Hop-Blase richtig, richtig wohl. Als nur irgendwo vor einer Bühne zu stehen und guter Musik zu lauschen, ist auch fein, aber ich mag halt dieses einfach mit einem Kaltgetränk Schulter an Schulter über irgendeinen Hip-Hop-Quatsch quatschen.
Ja, hast du auch ohne Ende gescratcht oder
tatsächlich
ohne Grenzen?
Ich bin ein bisschen spät und dann sagen so, oh, Bass, nicht gut, dass du da bist, aber wir machen heute gar nicht so lange, wir machen gleich zu. Aber dann war im Prinzip schon Schluss und man hat trotzdem noch gequatscht, weil man sich eben lange kennt mit vielen Leuten. Und ja, Nico hat es gesagt, Bastelbass. Ich habe mir gleich wieder 2 Plattenspieler zum Reparieren aufspatzen lassen, mach das ja gerne. Und
perfekt.
Ja, ist ja auch for the culture sozusagen. DJ,
Stichwort for the culture. Ich habe sogar 3 Hip-Hop-Momente, die ich mit euch teilen möchte.
Ah, jetzt aber.
Ja, weil ich das ja sonst auch nicht so oft habe. Das ist alles sehr gebündelt in den letzten Tagen gewesen. Beziehungsweise der eine eigentlich recht lang, von dem ich nicht weiß, ob wir da noch ein Thema draus machen wollen. Aber trotzdem fange ich mal mit den anderen an. Und ich habe euch das auch geschickt. Und die Geschichte ist irgendwie ganz süß, weil Laser P, Rapper aus Bremen, die Geschichte dahinter ist, und das habe ich an ganz wenigen Stellen erzählt. Er ist einer derjenigen, die ich aus meiner Kindheit kenne. Wenn er es richtig gemacht hätte, wäre ich vielleicht Rapper geworden, wenn er nicht angefangen hätte zu kiffen. Und deshalb hatte ich aber so eine Freude daran, ihm jetzt dabei zuzugucken, wie der so, kann es nett so bezeichnen, im Spätherbst seiner Hip-Hop-Karriere gerade richtig steil geht. Eine Sache nach der anderen macht. Und jetzt hat er, nachdem ich auch nicht alles immer meins ist, aber die Liebe spüre und natürlich irgendwie eine persönliche Verbindung habe, haut er dieses Boom Bap sein Vater-Tape raus auf Tape. Ich habe euch das geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr reingehört habt und so. Und ich sage euch ehrlich, Beats und allem dran, das hat so gescheppert, das hat sich wieder so nach Kinderzimmer irgendwie und aber erwachsen angefühlt und so. Da hatte ich richtig Flash drauf. Ich habe so wenig Zeit, um mir so Sachen ganz anzuhören. Das Ding habe ich mir einfach 3-mal durchgehört und hatte sehr viel Freude daran. Und das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass meine Gesamtstimmung so overwhelmed war. Ich habe ein Interview geführt, denn ich mache hier schnell Sammelsurium von allem. Am 20.12. im Zack in Düsseldorf spielt der Blitzmob beim Lieblingsplatte-Festival sein Album. Die Organisation, Emma, die Älteren werden sich erinnern, das Ding hat 30. Tag, weit vor deiner Geburt, aber es ist trotzdem Pflichttermin. Ja. Und ich habe für Backspin 360 habe ich ein Interview gemacht mit Rick Ski und D-Tex Law. Und das war auch, da muss ich sagen, das ist fürs Herz, für die Culture, das war ein tolles Gespräch, eine Stunde über dieses Album gesprochen, hat mein Herz berührt. Und ich war richtig glücklich und ich freue mich drauf, wenn das jetzt rauskommt und dann alle so ein bisschen vielleicht Freude haben und vor allem dahin gehen und vielleicht Spaß an diesem Abend haben.
Folgen des Interviews, weil du warst mit Rick Ski gesprochen, also da könnte man ja so eine 12-teilige Serie draus machen wahrscheinlich, weil man mit Rick Ski auch, Grüße raus, auch positiv gemeint, sehr, sehr lange reden kann.
Ja, und das ist aber total interessant. Ich habe während des Gesprächs gemerkt, wie wir von Thema zu Thema zu Thema gesprungen sind, sodass es im Kontext eigentlich auch alles ganz cool war, dass es auch vielleicht eine Struktur, es war schon strukturell, aber es war vielleicht auch manchmal nur so angeditscht und so weiter und sowas alles. Aber genau das, ich habe gemerkt, eigentlich müssen die alle stundenlang reden.
Und man merkt auch, glaube ich, bei denen, ich kenne ihn ja auch schon lange, jetzt nicht sehr ähnlich und eng, aber über die Jahre, Schnittmenge jetzt ja auch in Heidelberg mit der Pioneers of Hip-Hop, dadurch auch ihn wieder connected. Man merkt eben auch, wie sehr er in dieser Kultur oder mit dieser Kultur verwurzelt ist und wie sehr er das auch eben liebt, so nicht einfach nur macht, so als so cool ist oder so.
Ja, 100%. Das ist 100% Culture, 100% aus der Sache. Das war sehr schön. Und der dritte Hip-Hop-Moment, das ist auch etwas, was in der Themenliste steht und ich gehe fest davon aus, Space, dass du da auch drüber sprechen müsstest, auch wenn es schon ein bisschen weiter weg ist. Es geht um die Haftbefehl-Doku, um Babo, um das, was da passiert ist. Ich sage euch aber vorweg, bevor wir darüber diskutieren, und ich darf vielleicht auch noch Sätze zu sagen, der Hip-Hop-Moment da drin war einfach, dass ich gemerkt habe, wie viele Menschen aus unterschiedlichsten Welten durch diese Doku auf mich zugekommen sind und über mich sich auf einmal auch mit einem kulturellen Aspekt da drin unterhalten. Und man muss ja sagen, das Ding ist durch die Decke gegangen. Das hat auch nochmal ganz andere Reichweiten bekommen. Das war ziemlich absurd, in welchen Kontexten ich wo darauf angesprochen wurde. Und das hatte schon so ein Gefühl von, weil ich, für mich ist das, da diskutieren wir gerne wahrscheinlich gleich drüber, aber dann doch auch ein Teil von der Hip-Hop-Geschichte in diesem Land. Ich bin sehr dankbar, dass ich damit dabei sein durfte und dazu befragt wurde. Und dann aber zu sehen, wer darauf alles reagiert und wie ich mit denen dann anfange, über Hip-Hop zu reden, das habe ich auch schon lange nicht mehr so gehabt. Deswegen war ich sehr beseelt auf allen drei Themen. Und jetzt, Base, kannst du loslegen.
Moment.
Was stört dich? Hau drauf.
Was stört dich?
Wir machen direkt bei Babo weiter, oder was?
Ja, mach, wenn du willst, hau drauf.
Was mich stört, ich habe mir eigentlich fast vorgenommen, ich finde es, die Doku habe ich, ja, ich habe sie gesehen. Ich hätte ja auch sagen können, weil lass uns drüber reden, aber ich habe sie nicht gesehen. Doch, ich muss sie ja sehen. Ich habe sie auch gesehen, einmal nur. Und für so ein paar Ausschnitte dann noch über, weil natürlich, wie du sagst, das Ding ist nicht nur viral gegangen, das Ding, ne? Das Ding ist ja, keine Ahnung, ist ja durch die Decke geschossen. Auch, ich will ihn nicht glorifizieren, so, aber zu Recht. Also er hat ja schon eine Menge bewegt, also eine Menge Menschen bewegt, also ist auch zu Recht so durch die Decke gegangen. Richtig diskutieren will ich gar nicht drüber. Ich finde natürlich ein paar Sachen oder im Nachgang auch, ich höre mir dann auch immer gerne Kritik an. Ich kann jetzt gar nicht so geschwollen und so gut und wie viele Leute da Kritik üben, in positiver wie negativer Form, könnte ich ja gar nicht ansetzen. Aber natürlich liest man viele Dinge, so wie ein Rap-Text eben auch, wenn man da jetzt wieder als Querdenker denkt, du hast einen Rap-Text aus von Haftbefehl, der eine fühlt ihn, der andere nicht. Und der Text nimmt dich richtig mit. Und so lese ich eben auch gerne Kommentare über solche Dokus oder solche Berichterstattungen. Da denkst du, wow, genau diesen Kritikpunkt kann ich fühlen, krieg Gänsehaut oder was auch immer. Oder, oh Leute, was geht da vor? Deswegen kann ja auch schnell mal was falsch interpretiert werden, aber ich glaube, da kann sich jeder reinfühlen, dass so eine Kritik gut geschrieben, aus dem Herzen, was auch immer, mit welchen Argumentationsgeschichten, dass man sich da wiederfindet und dann auch gerne, da sagt man, okay, was soll ich eigentlich noch irgendwie Blödsinn schreiben? Da ist alles schon gesagt worden. Ich glaube, wurde vieles richtig gemacht, aber noch viel mehr vielleicht falsch in der Doku, wurde ja auch viel drüber geschrieben. Du hast mich jetzt direkt gefragt, soll jetzt nicht klingen, als würde ich mich irgendwo rausreden wollen. Ich war noch nie ein großer Haftbefehl-Fan, bis heute und bis morgen und bis ich sterbe, weil die Doku hat daran nichts geändert. Erstmal grundsätzlich, also erstmal so oberflächlich betrachtet, musikalisch. Ich habe für mich, seine Frau hat ja ein ganz cooles Statement gebracht in der Doku, wo sie einfach so ganz platt für mich gesagt hat, Ich liebe Aykut, aber ich hasse Haftbefehl oder ich liebe Haftbefehl liebe ich eben nicht. So, ne? Hassen hat sie, glaube ich, nicht gesagt. Und ich tausche das irgendwie immer so aus, dass ich hatte für mich so, könnt ihr irgendwie Shitstorm machen, wie ihr wollt. Also ich hab kein Mitleid mit Haftbefehl, aber ich habe Mitleid mit Aykut. So. Wenn man das so genau.
So, wieso Shitstorm? Das ist ja im Prinzip genau das, ne? Und Emma, wir müssen dich auf jeden Fall kurz reinholen, weil ich das am Anfang sicherlich auch von euch beiden hören will. Wie hast du das gesehen, diese Doku?
Also erstmal vorweg, ich habe die Doku tatsächlich gar nicht gesehen. Aus einer bewussten Entscheidung raus. Ich wollte sie eigentlich unbedingt schauen, aber dann war das einfach eine Selbstschutzmaßnahme tatsächlich, dass ich gedacht habe, so, es ist bei mir eh schon alles ein bisschen kritisch. Ich glaube, ich bin da psychisch einfach gar nicht für gewappnet, weil sehr viele Leute auch gesagt haben, dass die Doku sehr, sehr doll ist. Und ich gesagt habe so, okay, das ist mir dann doch nichts. Aber ich habe natürlich auf jeden Fall das Ganze drumherum mitbekommen im Internet, auch in meinem Freundeskreis. Also ich glaube, wir haben 1,5 Wochen, 2 Wochen in der Uni an jeder möglichen Stelle irgendwie auf diese Haftbefehl-Doku zurückgegriffen, sei es aus einer A&R-Sicht, sei es aus Mental Health-Sicht in der Musikindustrie, bla bla. Es ging überall um diese Doku, also es war schon krass. Und ich glaube, was ich schön fände, was man vielleicht mitnehmen kann aus der Doku, ne, jetzt ohne dass ich sie gesehen habe, aber was ich darüber gelesen habe, ist, dass sich vielleicht die Musikindustrie ein bisschen mehr nochmal vor Augen hält, wie man mit der Psyche von KünstlerInnen umgeht und dass man da vielleicht ein bisschen mehr aufpassen muss. Also es wurde ja sehr, sehr viel dieses Interview-Teil von dem Universal-Typen hier geteilt, wo er halt gesagt hat, so naja, und jetzt haben wir halt dieses Riesenkonzert für keine Ahnung wie viel Geld gemacht und wir wissen gar nicht, ob er auftaucht und solche Geschichten, wo man halt merkt, so, okay, da ist vielleicht jetzt nicht so ein großes Bewusstsein da für die kaputte Psyche eines Menschen, sondern da ist halt einfach ein Kapital da, was auf die Bühne gehen muss und was funktionieren muss, scheißegal, wie es der Person geht. Und das sehen wir ja nicht nur bei Haftbefehl, das haben wir ja jetzt auch ein bisschen anderes Genre, aber bei Lola Young, Riesen-Popstar dieses Jahr gesehen, die regelmäßig auf den Bühnen zusammengecrashed ist, bis sie da irgendwann die Reißleine ziehen musste und das zum Glück gemacht hat. Und ja, also ich glaube, das wäre einfach mein Wunsch, dass man aus der Doku, jetzt wo das viel mehr noch in die Öffentlichkeit kommt, einfach ein bisschen Konsequenzen zieht für ja, psychische Gesundheit bei Artists. Und da auch wirklich die Musikindustrie in die Verantwortung zieht und nicht sagt, okay, das ist irgendwie ein Eikut und das ist eine Privatsache von ihm, wie er mit seiner Psyche umgeht. Nee, das ist halt auch in der Verantwortung von seinem Business-Netzwerk.
Ich muss ja auch überlegen, also ich bin, das mache ich hier nur zum Spaß und also Hip-Hop-Kultur ist mein Leben, aber das, was wir hier jetzt machen, ist mein Spaß. Ich habe ein Leben neben Hip-Hop, so, es findet im Hafen statt und ich habe mit Personalverantwortung zu tun. Also sozusagen bin ich auf der Seite des Arbeitgebers und die Musikindustrie ja auch. Es ist der Arbeitgeber von Haftbefehl und du hast das Wort ja genannt, ne? In einer bayerischen Rundfunk, hier BR7 Zündfunk, gibt es eine richtig schöne Doku-Kritik, wo will ich gar nicht groß vorlesen, man könnte so ein paar Sachen rauspopeln, wo ein Artikel oder ein Punkt ist, wo Hip-Hop-Journalisten genannt werden, die genervt sind darüber, über die Musikindustrie, weil der Kritikpunkt eben lautet, dass die Doku verpasst, Verantwortung zu übernehmen. Also gerade im Sinne oder gerade was die Musikindustrie angeht. Aber ich wollte nochmal, wenn ich sehe das ja selber, ich habe Personalverantwortung und wenn ich sehe, da geht es einem nicht gut und wenn ich weiß, der ist vielleicht drogenkrank oder was auch immer, kommt alkoholisiert in die Arbeit, dann kann ich nicht arbeiten lassen. Da muss ich gucken, muss ich ihm helfen. Wenn ich merke, er schafft es privat nicht, die Hilfe zu bekommen, die er braucht oder man denkt zu gebrauchen, also rein menschlichen, gesunden Menschenverstand, dann muss man das, da muss man da als Arbeitgeber auch ran. Und das ist schwierig. Ist vielleicht auch nicht die richtige Plattform, die Doku, und keine Ahnung, wer sich da irgendwas bei gedacht hat, will so ungeschönt sein, wie es geht. Ich meine, das ist ja auch so ein roter Faden, dieses Ungeschönte, und da kann ich das nachvollziehen, wenn du sagst, du bist vielleicht gar nicht in der Lage, hast das Gefühl, das zu sehen, weil das ist so roh, pur, ungeschönt, in die Fresse. Und also jetzt, ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere da ein bisschen verstört, irgendwie der Abschlusstrailer kommt, also die Abschlussszenen kommen und zack, ist denkst du, boah, was war das denn? Wie so ein Horrorfilm, obwohl man gar keine Horrorfilme mag. Gehst du da irgendwie raus aus der Nummer? Ist schwierig. Also ist schon harter Tobak, so, die da gezeigt wird. Ist vielleicht auch gewisserweise gut. Man kann da ganz viel reininterpretieren und was auch immer. Ist nicht jedermanns Sache, glaube ich.
Ich finde total spannend und auch wie ihr beide damit umgegangen seid. Ich finde nämlich auch, dass es so wahrscheinlich das Härteste ist, was aus dieser Deutschrap-Bubble rausgekommen ist. Ich sehe selbst in der Musikindustrie selten Dinge, die so ungeschönt und so dann doch als Zeitdokument, aber so festhaltend gemacht wurden, und ich glaube, das ist das Hauptding hier, ne, dass du jemand dabei zugucken kannst, wie er sich selber runterwirtschaftet und die ganze Zeit aber bewusst selber die Kamera drauf hält. Was dann auch natürlich, und das fand ich das, was an dem ganzen Thema halt auch so anstrengend ist, selbst da dann alle aus allen Seiten überall eine neue Interpretationsebene und jeder hat irgendwie eine Meinung dazu und findet irgendwas, was er daran kritisiert und sucht nach etwas, was er daran vielleicht auch aus dem Kontext setzen kann, obwohl die Grundaussage, und das sage ich obwohl es und trotz des natürlich einen kommerziellen Hintergrund hat, wenn es bei Netflix stattfindet, aber auch einfach einen reichweitenstarken Netzwerkpunkt hat und das ist halt auf so einer Plattform, so eine Geschichte zu erzählen, wo du keine Happy End hast, wo du keine Antwort hast, wo du selber auch mit den Dingen alleine gelassen wirst. Und Emma, ich verstehe voll, dass man dann, und da bist du der einzige Mensch auf der Welt, die sagen, ich kann mir das nicht angucken, weil das geht nicht. Ich sag dir selber, ich hab das geguckt, ich bin am Ende, ich habe ja die Premiere moderiert und habe ich das vom Regisseur bekommen, guck das eine Woche vorher. Ich denke mir, ich gucke das so nebenbei, ich bin 2 Stunden lang gefesselt, wie ich schon lange nicht mehr so an etwas festgehalten wurde. Und danach gehe ich auf und denke mir, okay, das war's jetzt mit Haftbefehl, ne? Und war auch wirklich erschüttert. Und am Ende des Tages ist aber nicht unsere Aufgabe, auch noch, das ist zu persönlich, was er da gemacht hat, um das dann auch noch zu bewerten. Und man muss damit umgehen und ich glaube, man muss es als künstlerischen Akt sehen und dann aber auch versuchen, selber seine Schlüsse daraus zu ziehen. Und das ist das Krasse, der nächste Hip-Hop-Moment, den ich nicht selber erlebt habe, aber ein Rapper aus Hamburg, mit dem ich einen Fußballstadion getroffen habe, ein bisschen mit ihm gequatscht. Nach der Doku, wir haben darüber gesprochen, wie krass diese Doku ist, also auch einfach so heftig und erdrückend und so. Und dann spricht er von den 18-jährigen Youngins im Block in Kirchdorf Süd, die Doku auch geguckt haben und die dann da gerade dabei sind, ihre Karriere als Straßenapotheker aufzuziehen und sagen, Dicker, ich kann das nicht. Ich gucke das und ich da sage, nee, das kann nicht mein Weg sein und wollen versuchen auszusteigen. Und das ist Schmetterlingseffekt, wenn nur... Und das wird nicht nur einer gewesen sein. Da wird es da draußen hunderte, vielleicht tausende junge Typen gegeben haben, die dadurch anfangen, einen Klick über ihr Leben nachzudenken. Und dann hat es einen Effekt. Dann ist mir egal, was die anderen darüber sagen.
Auch, also dieses Schwarz und Weiß wird es ja immer geben, so, ne? Wie man das eben aufnimmt. Genauso wie es auch andersrum Leute das beflügelt, vielleicht irgendwie diesen Weg einzuschlagen. Das ist ein bisschen naiv gedacht, aber auch das, es gibt genug naive Kids oder junge Menschen, die irgendwas Positives, irgendwas in die falsche Richtung quasi aufnehmen aus dieser Doku. So, was du draus machst, ist dann deine Sache. Ist, da würde jeder natürlich auch wieder sagen, ja, aber man muss es ja auch nicht provozieren. So, ne? Durch das Ungeschönte ist ja volle Bandbreite gegeben. Was machst du drauf? Die Doku hört ja auf mit einem Cliff, ist ja eigentlich ein Cliffhanger.
Ja.
Ne? Es gibt ja kein, wie du sagst, Happy End ja sowieso nicht, aber auch kein Ende. Das ist so schon schwierig, weil man dann so allein, auch als Zuschauer, bist du auf einmal so allein gelassen.
Ja, und Base, weißt du, was interessant ist? Das, was du sagst, ich finde, das macht es so stark.
Du ja, kriegst keine Antwort. Vielleicht auch um einfach so einen Trigger, ne? Wie so eine, was war das jetzt? Stunde 15 oder so oder länger, 1,5? Das ist wie so ein Trigger. Unabhängig tatsächlich für mich, ich habe es ja gesehen, weil ich auch Lust drauf hatte. Es ist auch neutral betrachtet. Haftbefehl, Musik hin und her und wie, was wurde. Das gewachsen ist das Ganze, aber erstmal so, ich kann das relativ reflektiert neutral betrachten und so, wurf, dann ist Schluss so und dann auf einmal so, Kälte. Also ist so, okay, also es hat mich nicht so berührt, wo ich so, oh, Gänsehaut, oh, der Hafti, sondern es ist einfach so, krass, hätte jetzt auch irgendwie so, wenn wir jetzt über Lahane irgendwie sprechen würden, wie das, oh, der, ne, das, dieser Film, das war ein Film und Hafti ist eine Doku, aber der Film hat dann auch so, und weil ich an den Film, wenn ich an den Film denke, da denke ich nicht an eine Hip-Hop-Geschichte. Kann man fast so eine, sieht man, da sehen ja ganz viele Leute Parallelen oder das ist so ein Ursprung für viele, vielleicht ein Haftbefehl ist oder was auch immer, oder eine Szene, die so ja in diesen Gangster-Rap-Ecke geht, das ist ja wie so ein, so ein heiliger Gral, dieser Film für viele, die aus dieser Ecke musikalisch wie sozial sozialisiert sind.
Ich würde auch immer unterschreiben oder jedem
aber auch Ja, aber
zu sagen, dass das Haftbefehl von Laine beeinflusst ist, weil der Film hat genau die gleiche Kälte in mir ausgeführt.
Genau, der so, da ist der Film vorbei, denkst du irgendwie, okay, hat ja auch kein wirkliches Happy End. So.
Nee, absolut nicht.
Genau.
Du bist halt irgendwie fast sauer, dass du da so alleine gelassen wirst mit dem.
So.
Und das hat Haftbefehl hier auch geschafft.
Und dann googelst du rum, ich meine, bei Haftbefehl wusste man das mehr oder weniger, so, wo ist jetzt der zweite Teil, so, was ist so, Cliffhanger, so, also, das kann doch nicht sein.
Schon absurd, ne?
Nee, bei Haftbefehl ein bisschen anders, will man dann auch nicht ins Lächerliche ziehen. Und es ist auch interessant, ich finde es halt spannend, wer sich zu Wort meldet, gar nicht irgendwie Freunde, bekannte Rapper, sondern aber sagt, gibt da eine Gruppierung, die sagt, Haftbefehl gehört in die Schulklassen, so, wo man so Texte thematisiert, auseinanderklabüßer, bliblablub. Der andere möchte das erst so in die Drogengeschichte, dass man da irgendwie Aufklärung betreibt und das ist alles dabei, so, ne, in die Richtung. Und wenn es der Trigger für irgend sowas ist, wo man einfach ein bisschen mehr drüber nachdenkt, wo, wie, was läuft oder falsch läuft. Also ist ja doch dann eher, wird man getriggert. Also ich kriege zumindest in meiner Blase, ich weiß nicht, wie es bei Nico ist, dass das eher dann, wenn man drüber redet, hat das eher einen negativen Aspekt in vielen Kritiken. So. Also natürlich wird auch vieles gelobt, aber die Rolle der Musikindustrie, wenn ich irgendwo Kritiken irgendwo gelesen habe, die Musikindustrie hat so mal richtig eine Vollklatsche bekommen, wenn ich das mal kurz.
Ja, zu Recht aber auch.
Ja, wollte ich gerade sagen, aber wie du es schon richtig gesagt hast, ne? Aber jede Kritik an dem Werk selber, ne? Wenn du Laine gefühlt hast, dann siehst du, und wenn du vor allen Dingen Haftbefehl mal gehört hast, oder das, was ich dann auch gemacht habe, Leuten Haftbefehl Musik jetzt gegeben. Ich habe so eine Playlist kuratiert, die ich wirklich so kuratiert habe und habe gesagt, hör dir das mal an. In der Reihenfolge, in der ich das jetzt zusammen, dann weißt du danach, wer Haftbefehl ist, dann verstehst du auch, warum der Typ da, der erzählt ja eigentlich nie eine Siegergeschichte. Ich bleibe immer bei ganz vielen Songs, schmeiß den Gasherd an und so, das ist keine Gewinner, das ist eine Verlierergeschichte.
Aber so. Auch beim Zündfunk BR, da war noch ein anderer Artikel irgendwo, das hatte ich vorhin gesagt, das lese ich und denke so, das ist genau das, was ich schreiben würde, wenn ich genauso gut schreiben könnte. Wo darüber, wo das so ein bisschen aufklabüstert wurde. Es wurde ja vermisst oder von vielen Seiten wurde ja irgendwie so vermisst, dass man so erkennt, dass man davon weg möchte, vielleicht von dieser Drogensucht, wenn man das erstmal so lässt. Aber da wurde noch ganz klar gesagt, und wenn man ihn da ja, wenn man das ja so verfolgt hat, er hat ja, bevor er angefangen hat zu rappen, also er hat ja vorher Drogen genommen, also sein Drogenkonsum hat ja vorher stattgefunden, bevor er überhaupt angefangen hat zu rappen oder Texte zu schreiben. Und da wurde ja auch dann direkt gesagt, in diesem einen Bericht, wo es um die Kritik ging, gegen ihn, dass es den Haftbefehl ja ohne die Drogensucht oder ohne das Ticken, ohne das Verkaufen, das Drogendealen und dann natürlich das eigene Konsumieren in dieser Art und Weise, was ja wirklich exzessiv war, dann auch immer mehr wurde, dass es diesen Haftbefehl ja so nie geben würde. Die Kunstfigur Haftbefehl, das Kokain, die Drogenkonsum. Und ohne das wäre es ein Haftbefehl ja nicht, wäre es kein Haftbefehl geworden in der Form.
Ja, das macht mich schon wieder wütend, ehrlicherweise, weil das ja noch
bedeutet. Und das ist so. Das kann man nicht anders.
Ja, aber das heißt ja doch, ja, dann mach das weg, dann sehen wir das nicht. Das gibt es hunderttausendfach, millionenfach.
Ja,
und natürlich. Er ist einfach die Reflexion dieser gesellschaftlichen Welten und sie zu kritisieren, dass du sagst, ja, wenn er keine Drogen nimmt, dann ist ja alles nicht so schlimm. Dann gehst du einfach ignorant mit dem gesellschaftlichen Realität von Millionen von heranwachsenden Erwachsenen in Deutschland mit Migrationshintergrund und mit und ohne Migrationshintergrund. Das ist das, was mich nervt.
Ich finde das auch irgendwie so ein quatschigen Take, weil das ist ja bei jedem Artist, vor allem Artists, die irgendwie über Struggles reden, ja, nimm mal den Struggle von der Person weg und dann existiert der Artist nicht mehr. Ja, aber so funktioniert das ja nicht. Also,
ich glaube schon, dass die Art und Weise, wie er als aufgewachsen ist als Jugendlicher und mit inklusive der Drogen, das ist schon ein Teil seiner Haftbefehl-DNA. Das kann man.
Aber auf was will man mit so einer Aussage hinaus? Also das ist.
Nee, mit der Aussage hinaus, da ist man drauf hinausgegangen, dass wenn das war eher befürwortet, dass die Doku so ist, wie sie ist und so gehört und gesagt hat, wenn man jetzt irgendwie so den Finger gehoben hätte und man vermisst ja so, dass Haftbefehl gar nicht von den Drogen weg wollte. Er ist ja kein doofer Mensch. Er weiß doch ganz genau, wenn er irgendwie eine Entziehungskur macht und von Abstand von den Drogen nimmt, dass er genau weiß, dass er damit sein alter Ego Haftbefehl stirbt. Also Aykut wusste ja ganz genau, was dann passiert. Er weiß, also das konnte er schon, glaube ich, ganz gut trennen, wenn er in der Lage in dem Moment, also sich in der körperlichen Lage war dann vielleicht so. Aber ich will mir da gar kein großes Urteil bilden, weil ich ihn nicht kenne, erstens, noch nie mit ihm gesprochen habe und nur anhand irgendwelcher komischen Videosequenzen mir jetzt ein Bild machen muss. Aber es sind so halt Empfindungen, die ich da habe und Sachen, die ich lese, die da ganz gut passen.
Ja, und ehrlicherweise, was ich daran, ich glaube auch aus Hip-Hop-Kultur-Blickwinkel einfach möchte, ist, auch wenn du da draußen bist und jetzt dieses Format hörst und Haftbefehl schon immer kacke fandest, weil das gewaltverherrlichende Gangstermusik ist und all das, fair. Das ist okay. Aber gib dem eine Chance, denn auch wenn du es nicht möchtest, ist das trotzdem auch Teil dieser Hip-Hop-Welt, weil die Jungs und Mädels da am Block halt über die Sozialisation von Tupac DNA sich genauso zugehörig fühlen zu einer Hip-Hop-Kultur und dann Haftbefehl halt über 10, 15 Jahre eher Babo gewesen ist. Deswegen muss man immer ein offenes Ohr dafür haben. Auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr Schmerz, inklusive dem, was man sich da anguckt. Da ist ehrlicherweise der Blick ins Ruhrgebiet auf jeden Fall ein einfacherer und anderer. Und ich muss aber trotzdem sagen, dass die Doku, die da entstanden ist, auf ihre Art nicht weniger wichtig für die Kultur ist. Oder Emma?
Toll, das ist eine wunderschöne Überleitung. Ich habe gerade gemerkt, wir reden heute nur über Dokus. Ich habe ja die Haftbefehl-Doku, die habe ich geskippt, aber die Ruhrbeat-Doku, die habe ich nicht geskippt, die habe ich letzte Woche dann irgendwie nachgeholt und ich muss sagen, ich war ein großer Fan. Also ich finde ja Dokus immer es ist immer schwierig, vor allem wenn das solche historischen Dokus sind, die versuchen irgendwie alles zu erzählen, das ist natürlich dann immer so ein bisschen so, okay, irgendjemand fühlt sich da wahrscheinlich am Ende eh auf den Stips getreten, weil XYZ nicht erwähnt wurde. Aber ich fand die Doku super spannend, vor allem, weil ich dann festgestellt habe, ich habe wirklich sehr, sehr wenig Ahnung von Rap aus dem Ruhrgebiet. Ich habe sehr viel gelernt tatsächlich von sehr vielen Leuten, wo ich nicht wusste, dass die da aus dem Pott kommen. Beispiel Mixu McCloud. Das war, ich saß da und war so, hey, what the fuck? Die beiden habe ich 0,0 jetzt in dieser Doku erwartet. Die waren für mich immer so komplett Berlin-Star-Producer, die da irgendwie sitzen. Fand ich sehr, sehr schön. Ich habe es auch geliebt, dass Lackmann diese ganze Doku vorne bis hinten erzählt hat. Muss auch ganz kurz, mein allerliebster Lieblingsmoment war, als Lackmann bei sich im Garten war und sein Vater da stand und die beiden gegrillt haben und Lackmanns Dad hatte einen Pulli an, wo drauf stand Lackmanns Dad, und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Shoutouts an der Stelle an Lackmanns Dad. Das war einfach so ein richtiger Proud-Dad-Moment. Sehr, sehr schön.
Ich fühle es 100%. Das war so stark.
Ist auch witzig, sein Vater hat ja auch echt so eine Kodderschnauze auf irgendeine Art und Weise. Und ich denke so, und er hat das, wie auch, also ich habe tatsächlich erst die Folge 1 gesehen, Alte Schule, heißt die erste Folge, und macht Spaß zuzugucken, wie du schon gesagt hast. Und ich werde auf jeden Fall jetzt die Tage auch, dass ich auch den Faden dann nicht verliere. Ist auch vielleicht auch eine Doku, die man sich öfters mal einfach mal in der ruhigen, bei einem schönen Schlechtwetter-Sonntag irgendwie immer mal wieder reinziehen kann, weil man immer irgendwie was entdeckt. Und sein Vater, wenn man da kurz anknüpft, ist auch, ich habe das Gefühl, er erzählt das so, er ist so Teil, ne? Ist ja Teil von Bunkerwelt sozusagen. Irgendwie, weil man merkt halt, wie stolz er ist, so, ne, darauf, dass was er denn doch aus ihm geworden ist. Aber was ich, dass dein Hip-Hop-Moment, beziehungsweise dein Thema hier, Emma, dein Thema hier, aber wo du sagtest, dir ist doch gar nicht bewusst, Ruhrpott-Beats und wer da so herkommt. Ich zumindest kam mir in der ersten Folge, habe ich ja erst gesehen, und wie Lackmann so anfängt und wie das alles aufgebaut ist. Und du sagst so, okay, das ist eine Doku, nicht von den Rappern. Hallo, wir sind die Rapper und wir sind hier aus dem Pott, sondern yo, das ist hier eine Doku aus dem Pott und in diesem Pott gibt es die und die Rapper und das ist was ganz Besonderes, irgendwie, dass man so irgendwie, also man, wie Lackmann und alle Beteiligten auch, Lackmann führt das Ganze, den roten Faden durch den, wie er das so repräsentiert, wie er so quasi seine Heimat repräsentiert, das ist schon ziemlich dope. So wie dieses auch eine andere Art und Weise, wenn nicht wieder lange zurück zu Haftbefehl, dieses raue, ungeschönte, irgendwie, das ist der Ruhrpott, ne, da irgendwie die alten Geschichten aus dem Bergwerk, das ist auch richtig rau, dreckig, so, ne, der Ruhrpott ist eine eigene Art von Dirtigkeit, so, das ist schon krass, wie das so represent, wie das auch irgendwie in dieser Ruhrpott-DNA irgendwie drinsteckt, in diesen Rappern, so, weil die das auch eben so ihr Umfeld, naja, woanders auch, das ist, er sagt das ja auch so, das ist was ganz Eigenes, was wäre passiert, wenn, auch in der ersten Folge, wo Berlin ist groß geworden, Frankfurt ist groß geworden. Was ist, wenn man sich früher zusammengetan hätte und irgendwie doch durch wen auch immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hätte? Sie haben ja gesagt, was wäre, wenn sich alle Rapper damals mehr oder weniger zu einer Clique zusammengetan hätten früher? Was wäre aus dem Ruhrpott geworden?
So lustig, ne?
Weiß man nicht, weiß man nicht, aber ja, leider die vergessen, also man könnte jetzt fast sagen, nein, natürlich hat der Kreuzfeld, Jakob, Lackmann, Flipster und so schon großen Anteil und es sind keine vergessenen Helden, aber wenn man so die schon was mit anderen Leuten, Berlin, Hamburg, Stuttgart, wo auch immer her, durch die Decke gegangen ist, ist natürlich nicht so passiert mit den Jungs, die von da kommen, deswegen schon irgendwie die vergessenen Helden. Weil der Impact, den sie irgendwie hinterlassen haben, ja nicht nur Lackmann, RAG, und wenn es auch die Newcomer oder die Generation danach, wie Dicker oder so, da ist schon viel Impact im Ruhrpott passiert. Also für den Ruhrpott, aus dem Ruhrpott, das ist wie aus dem Hip-Hop für den Hip-Hop, das ist aus dem Ruhrpott für den Ruhrpott ja in erster Linie. Wenn man so Atom One hört, als Beispiel Too Strong Dose, wenn man die so hört, wie die so über den Ruhrpott reden, dann so, fick doch die anderen, das ist mir doch egal. Das geht hier um den Ruhrpott.
Ja, ich muss auch sagen, ja, ich hatte zum Beispiel nämlich 0,0 auf dem Schirm, dass es so ein Ding war. Also für mich klar, so Kreuzfeld Jakob und die, also viele der Namen, die da genannt wurden, RAG und so, klar kannte man, aber irgendwie hatte ich das nie als so eine gemeinsame Base im Empfinden. Also die hatten voll recht, klar, also man hatte irgendwie Hamburg, Berlin, dass das immer so eine Identität war, hatte ich immer auf dem Schirm, aber beim Ruhrpott zum Beispiel gar nicht. Und das hat mir die Doku wirklich echt nochmal so komplett unter die Augen geführt. Und was ich auch sehr, sehr, sehr stark fand, ist, dass sie dann in der dritten Folge, und ich greife jetzt hier ein bisschen vorweg, ein bisschen kleiner Spoiler, aber da haben sie ja gesagt, so, okay, wo finden wir heute noch die Spuren vom Ruhrpott? So, klar, heutzutage ist alles vernetzt, jeder arbeitet übers Internet mit jedem, so Lokalpatriotismus vielleicht gar nicht mehr so da. So, was sind denn jetzt heute so die VertreterInnen aus dem Pott? Und da haben die wirklich sehr viel coole NewcomerInnen ausgegraben, unter anderem Patina Records, die ich wirklich unfassbar doll liebe. Es hat mich so sehr gefreut, dass ich die in dieser Doku gesehen habe, weil das wirklich für mich eine der generell vielversprechendsten Rap-Gruppen ist, die Deutschrap gerade zu bieten hat, Newcomer-mäßig. Und fand es voll schön, dass man da auch diesen Kreis einfach geschlossen hat und gesagt hat, okay, ein Lackmann kam da an und war so, ja, ey, es ist vielleicht alles nicht mehr so alles mein Genre heutzutage, aber trotzdem ist dieser Ruhrpott-Vibe auch in einer neuen Generation immer noch vertreten. Und hier sind Leute, die sagen so, ey, wir entscheiden uns bewusst dafür, hier zu bleiben und hier unsere Crews aufzubauen und ziehen nicht nach Berlin, wie das alle anderen machen. Und das fand ich super, super geil, dass man auch das nochmal zeigt.
Representen, also der Pott repräsentiert sich halt nach wie vor, das ist halt auch cool zu sehen und das beflügelt die Newcomer und beflügelt ja auch die alten Hasen, da auch, wäre ja nicht umsonst wahrscheinlich so eine Doku entstanden, von jung bis alt, wo man sich gegenseitig dann jetzt, doof gesagt, befruchtet und motiviert und inspiriert immer wieder und dann auch nach wie vor, ich meine, Lackmann ist ja immer noch am Start, ist ja nicht so irgendwie, dass man vergessene Helden und früher, ich meine, von den alten Jungs, Dose ja auch, viele Alte immer noch am Start, ob es ein RAG ist oder Afro als Solo-Artist, da passiert ja noch einiges. Wir erzählen, klar, erzählt die Doku von den Anfängen, aber und dann über die Newcomer oder die nächsten Generationen bis hin zu den jetzt top aktuellen Crews oder Einzelkünstler aus dem Pott, aber es ist halt auch cool mitzukriegen, was da so irgendwie so eine Art, ohne dass man jetzt dauernd abhängt und sich sieht, aber irgendwie ist da so eine Unity, so eine Ruhrpott-Unity zu spüren.
Mhm. Und das ich halt glaube, auch das immer ist, so.
Ich glaube, ganz kurz dazwischen, ich glaube nämlich, das ist das, weil immer, weil du ja nicht so reingekommen bist und das dadurch gelernt hast, ist das, was mich auch immer am Ruhrpott so fasziniert hat und so viel Liebe dafür hatte, weil ich gemerkt habe, andere Städte, andere Camps waren irgendwie besser da drin, sich auch ein bisschen zu inszenieren, wie du es beschrieben hast, erst Hamburg, Stuttgart, dann die Heidelberger, dann die Berliner auch irgendwann und sowas alles. Und Ruhrpott war einfach, das haben wir die größte Metropolregion, 20 Millionen Menschen. Und die waren einfach alle da. Und auf einmal kam das eine und das andere und irgendwie, du hast eine gewisse Roughness gemerkt, aber nie vereint. Und diese Doku gibt mir genau das gleiche Gefühl. Ich gucke mir das an und denke mir, wow, Dicker, wenn die einfach nur mal alle, und ich darf das, glaube ich, aus meinem Blickwinkel sagen, wenn die Vögel einfach mal ein kleines bisschen mehr clever gewesen wären. Schöne Grüße, Pillow, mein Bruder. Und so weiter und so fort. Macht mal, wartet nicht auf die Hamburger, macht mal selber. Und Lucky, Elaka, ne? Ich liebe den für, genau. Der ist der perfekte Typ, um mich so durch den Ruhrpott zu führen, mit in eine fucking Legende, trotzdem down to earth genug, um einfach auch keine Allüren zu haben, um dann reflektiert, kritisch genug dem Ganzen sich gegenüber zu stehen. Das macht das Ganze so stark. Und ich habe noch mehr Liebe, ich bin danach wieder auch da, kennt ihr mich ja. Wieder losgelaufen, habe mir die ganze Zeit RAG-Platten wieder alle angehört und so weiter, weil ich einfach, genau wie du, quasi neu gelernt habe oder für mich wieder, wie geil das eigentlich war, was da alles entstanden ist. Und ehrlicherweise, genau, wie du sagst, mit Patina bis in die heutige Zeit immer wieder so Keimzelle für geilen Scheiß ist.
Es wurde ja in der ersten Folge, wie gesagt, ich habe ja erst die erste Folge gesehen, aber da wurde ja auch angedeutet oder gesagt, dass man irgendwie schön blöd war oder naiv zu sagen, man muss diese alten Hip-Hop-Werte aufrechterhalten und bloß nicht Sellout werden und bloß Scheuklappen immer direkt vors Gesicht gezogen und man lässt nicht viel zu. Das erinnert mich dann immer an so eine Aussage oder an so einen Text, wo es immer so darum geht, so dass, oder da habe ich immer das Gefühl, dass es den Künstlern damals, und das zog sich dann ja viele, die zwei, drei Generationen hin, ne? Das Tunnellicht war wichtiger als der Bühnenscheinwerfer so für solche Crews. Mhm.
Aber das fand ich auch so sweet, gerade in dieser Doku, weil ich, also man hatte, ich glaube, das war dann im zweiten Teil, wo dann so die ganze PA Life is Pain Geschichte mit reinkam. Und ich glaube, PA, der hat es auch so ein paar Mal so an der Seite gesagt mit so, naja, die Alten wollten uns ja nicht hier haben. So. Die haben gesagt, ihr gehört da nicht dazu, weil ihr halt eben nicht dieser Hip-Hop seid, den wir vertreten. Und ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass durch diese Doku da vielleicht auch so ein bisschen was Versöhnliches bei rumgekommen ist. Also dass dann nämlich so ein Lackmann und dann so ein PA da irgendwie das gemeinsam in dieser Doku so stattfinden und da auch einfach mal so Gespräche führen und PA da in diesem Studio ist, wo er sagt so, ja, okay, damals durfte ich hier nicht rein, weil man mich hier nicht drin haben wollte. Ja. So, jetzt finde ich hier noch eine CD von keine Ahnung was. Ich finde, es hatte auch so was Versöhnliches zwischen den Generationen, dass man halt auch so ein bisschen mit der Doku gesagt hat, so ey, kommt, lass doch mal jetzt hier in dem Projekt wirklich alle mal gemeinsam für den Ruhrpott einstehen. Und das, finde ich, hat sehr gut funktioniert. Und wie gesagt, es hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, was ich sonst zum Beispiel aus, wenn nicht Hamburg, Berlin jetzt nicht so kenne. Also da habe ich auch immer das Gefühl, dass mehr so ein Generationenstreit noch vorhanden auf jeden Fall.
Ja, also ich glaube,
es hat
aber so,
sich so angefühlt, wie als wäre der Generationskonflikt kurz gelöst.
Ja, die Szene habe ich ja nicht gesehen, aber da musste ich ja mal immer an sowas denken. Ja, wir haben unseren Beef, jahrelang Beef beigelegt.
Ja.
Und da denkst du nur so, ja, für die Klickzahlen. Aber ich denke mal so, bei der Doku jetzt, ich lasse mich überraschen, wie ich das so empfinde, aber das klingt dann so, wie ich die nächsten beiden Folgen sehe, das ist schon echt. Warum soll es nicht echt sein? So, wenn man so die Bands ein bisschen kennt und den Werdegang, dann ist es schon cool zu sehen, wie das denn so verschmelzen kann. Ja. Aufgrund solcher Sachen.
Ich habe noch einen wichtigen Nachtrag. Ich möchte bitte mehr Lackmann-Synchros in Dokus haben. Oder Synchros, aber so Voice-Overs. Ich find, Lackmann macht das so unfassbar gut. Ich habe dem so an den Lippen gehangen. Ich war so, Digga, der hat ja die perfekte Doku-Spreche drauf. Finde ich super. Wenn wir noch mehr so Ruhrpott-Dokus machen, egal, muss nicht Hip-Hop sein, holt euch da bitte Lackmann ins Boot, dann schaue ich mir die auch an.
Ja. Fühle ich aber. Auch das ist etwas, was ich auf jeden Fall sehr genossen habe, was ihm sehr gut gestanden hat und wo ich auch gespannt bin, ob es nochmal Möglichkeiten gibt. Aber wenn man Bock auf diese Stimme hat, dann legt los. Ich glaube auch, die seine natürliche, ehrliche, ungeschliffene Art und dieses puristische und damit dieses hundertprozentige Hip-Hop-Sein hat auch diese ganze Doku so ganz besonders gemacht.
Es ist also, ich wollte fast reinpreschen, Emma, und sagen so, okay, jetzt beginnt Love and Hate. Wo ich sage so, ich musste mich erst so ein bisschen da reinfinden in der ersten Wirklich? Folge mit seiner Art. Aber es hat nicht lange gedauert, wo ich die Antwort darauf bei mir so gefunden habe. Also und dann auch, worum es in der Doku geht, um dieses echte, ungeschönt und ehrliche und nicht irgendwie aufgesetzte jetzt für das breite Volk und den Hollywood-Glamour irgendwie, weil ich die geilste Moderatorenstimme bin. Und dann gesagt so, wow, ja, das passt schon, das ist schon so. Also es sollte nicht anders sein, weil guckt dahin, die Bilder und das gesprochene Wort, das passt schon genau so, ne?
Ich würde auch sagen, er wäre auf jeden Fall für mich damit ein ganz großer Kandidat für den Hip-Hop-Moderations of the Year Award 2025. Aber Base, du musst uns bitte ganz kurz eine ganz wichtige Information mitliefern. Wer hat denn den Pioneers of Hip-Hop Award bekommen? Weißt du das?
Ja, weiß ich. Unter anderem, wäre ein anderes Love and Hate Thema, weil sie mal anschneiden wollen, die auch von der Universal Zulu Nation gekürte Zulu Queen Korae wurde bei den Pioneers of Hip Hop Awards ausgezeichnet, aus der Kultur für die Kultur Award auf der Veranstaltung Pioneers of Hip Hop in Heidelberg. Korae.
Und wieso Love and Hate dabei? Du hast eben von, dass es ein Love-and-Hate-Thema ist.
Das hast du jetzt missverstanden. Es wäre ein Love-and-Hate-Thema noch extra hätte sein können, oder für Witz noch kurz, heute nicht, dass ganz offiziell Korae von der Universal Zulu Nation aus New York sozusagen offiziell nach 30 Jahren zur Official Zulu Queen ernannt wurde. Sie hat sich ja selber über Jahrzehnte, Jahrzehnte, oder wenn man so einige Songs kennt und so, wenn Cora zitiert wird oder so, hier Cora die Zulu Queen, so, den Titel hat sie sich ja quasi selber gegeben, weil sie sich auch mit der Universal Zulu Nation identifiziert, bisschen mit den, was da so passiert. Aber vielleicht hat das auch die Universal Zulu Nation dazu animiert und man hatte es irgendwie auch über Deutschland natürlich, Zulu King Israel, der mit Sicherheit aus Deutschland führend ist, was das führend, aber für die Stellvertreter, Repräsentant der Zulu Nation hier in Deutschland, bestimmt da auch über die Jahre immer wieder Verknüpfungen aufgebaut hat und jetzt war es soweit, dass es auch relativ zeitnah, kurz vor der Jam oder vor dem Pioneers of Hip-Hop Veranstaltung eben war. Ich schicke euch das mal und dann gucken wir, ob wir dann da auch nochmal schön drüber reden können. Zulu Nation, finde ich, ist auch mal ein gutes Thema für Love and Hate. Korae, ich schweife schon wieder aus. Fedor Wildhard, a.k.a. Cantu, der Graffiti-Maler aus Deutschland, der aber auch seine Lorbeeren auf der ganzen Welt sammelt, stand auf der Bühne und ist ja gar nicht so der Typ. Ich kenne ihn auch ein bisschen gequatscht. So, oh, der hat ja Backstage vorher noch zu mir gesagt, so, Base, ich hoffe, ich muss nicht viel sagen. So, finde es voll nett und süß und alles cool. Und aber ja. Und Felixin, ein alter Oldschool-Recke, der schon die 6 vorne geknackt hat. Wir werden ja auch nicht alle jünger. Aber wer ganz weit... Der ganz weit nach hinten gucken kann, Baobab. Nico, Emma, du wahrscheinlich nicht. Die Gruppe eher so Parblack, also ein bisschen aus der ersten Graffiti-Welle, B-Boy Breakdance-Welle, die nach Deutschland schwappte. Da müsste der ein oder andere, oh, Baobab, das sagt mir irgendwas so. französischer Herkunft, der gute Dude, mit denen hatte ich auch noch ein paar O-Töne gesammelt. Das können wir irgendwann mal bei Backspin veröffentlichen, weil das ist ganz cool, was ich da noch ein bisschen aufgenommen habe. Aber ja, das waren so die Männer und Frauen, ja, die den Award bekommen haben.
Und komm auf den Punkt, weil viel wichtiger ist, wie war die ganze Veranstaltung? Emma und ich, wir waren nicht da, du musst uns ein bisschen mitnehmen.
Achso, ja, du hast über den Award gesprochen.
Das war nur mein Einstieg in die komplette Veranstaltung.
Die komplette Veranstaltung war sehr, sehr, sehr familiär, so auf den Punkt gebracht. Auch natürlich auf der Bühne, Corey, Toni L, die P. Die P hat richtig abgeliefert. So, ne? Also da hast du gemerkt, sie irgendwie schließt sich da der Generationenkreis bei ihr ja auch so irgendwie. Also von jung bis auch, und sie hat den vollen, sie wird da nicht auf der Bühne stehen, wenn sie nicht den vollen Respekt von den ganz alten Dudes hätte, so, ne? Dann würde sie da nicht irgendwie da nicht auftauchen und sagen, hier, das ist cool, das passt, oder die passt ins Programm, und weil sie es auch repräsentiert, mehr oder weniger als Headliner, obwohl Toni L hat so zum Schluss gespielt, aber schon so, sie hat schon da den Saal gerockt, aber allgemein insgesamt gab es so einen großen Vorraum, wo man dann direkt 10 Meter weiter war, die Hauptbühne, rein in den großen Saal, aber es war ganz cool, einfach wieder dieses Connection-Ding, so, ne? Also so eine Hip-Hop-Veranstaltung, wo natürlich ein Konzert im Vordergrund stand, aber man auch nebenbei sehr viel Austausch haben konnte und nicht nur einfach Musik lauschen oder Fanboy sein konnte, sondern auch viel mit Leuten sprechen konnte, wo man sagte, da redet man von Aktivist zu Aktivist, was ich ja immer sehr schätze, was immer ganz ein schöner Austausch, nicht nur zwischen Fan und Künstler, sondern zwischen Hip-Hop-Aktivist und Hip-Hop-Aktivist. Egal auf welcher Ebene, ob das nun so ein weltbekannt oder europabekannt, deutschlandbekannt oder so ein ganz kleiner, den man gar nicht kennt, aber man macht einfach irgendwas und tauscht sich aus. Ganz, ganz geil.
Klingt nach einem guten Event, Emma, ne? Warum warst du nicht da, frage ich mich an der Stelle.
Ja, ich konnte nicht, weil ich tatsächlich so strenge Anwesenheitspflichten hier in der Uni habe, dass ich wollte wirklich generell, das war ja diese ganze Hip-Hop-Week oder ich weiß gar nicht mehr, wie es genau hieß, aber es ging ja eine ganze Woche, dieses Rahmenprogramm drumherum. Und ich dachte mir so, okay, wenigstens einen Tag, irgendwann schaffe ich es ja wohl, mal nach Heidelberg rüberzufahren, weil es ist ja, keine Ahnung, mit der S-Bahn 20 Minuten maximal, nicht mal, glaube ich, 10 Minuten. Es ist wirklich sehr, sehr nah, aber es war wirklich no chance in dieser Woche, dass ich da irgendwie Mannheim verlassen konnte, leider. War ich auch sehr traurig. Ich habe noch eine Frage, Base. Wie genau wurde dieser Award eigentlich verliehen? Ich habe mich das gerade gefragt, gab es da irgendwie eine Jury oder nach was? Wie sah das
ja
aus?
Ja, es kann... Ich weiß selber nicht genau, wie es dahinter steckt. Also diese Veranstaltungsreihe ist ja noch relativ jung und die ist ins Leben gerufen von unter anderem von Rick Ski und einem anderen guten Dude aus Köln, von Jimmy, die das Pioneers of Hip-Hop eben auch das Event eben managed und auch ins Leben gerufen haben. Und das ist halt ein Event von Hip-Hop für Hip-Hop. Natürlich kann jeder, der sich dafür interessiert, irgendwie dabei sein, beziehungsweise das besuchen. Du wirst ja nicht nach deinen Hip-Hop-Skills gefragt und dann darfst du rein oder so. Das wäre ja Quatsch. Weil es soll ja auch derjenige, der sich vielleicht neu auch für Hip-Hop, ob jung oder alt, sich für Hip-Hop interessiert, soll das eine Veranstaltung sein, die zeigen soll, was die Hip-Hop-Kultur auch darstellt, so. Also in dieser klassischen Peace, Love, Unity and Having Fun, so, ne? Also Gangster-Rap hat da nicht wirklich stattgefunden, so. Das Gangstermäßigste war die mega Gangster-geile Ghetto-Blaster-Boombox-Sammlung, die da ausgestellt war. Irgendwann, glaube ich, über 50, 60 oder so Geräte, die da irgendwie als kleiner großes Ausstellungsding da war. Ich will aber gleich noch nicht, dass Nico wieder eine Überleitung zu einem anderen Thema, sorry, ich muss noch 2, 3 andere Minuten loswerden über auch 2, 3 andere Veranstaltungen dieser Hip-Hop-Kulturtage, die ja auch stattgefunden hat. Wäre schade, wenn wir darüber nicht reden. Aber natürlich Pioneers of Hip-Hop als relativ großes Abschluss-Act dieser Woche. Einen Tag vorher hat unter anderem bei The Flame, also dem kleinen Klamotten-Skater-Laden von dem Martin Stieber, den ich da auch besucht habe und ein bisschen abgehangen haben und gequatscht haben, ja so, Bass, warum warst du nicht gestern schon hier? Gestern war der Retro-Code bei mir im Laden und wir haben gejammt. Also wirklich so, das war so, klar, es war irgendwo geplant, aber dachte auch so, nicht chaotisch, aber der Laden brach aus allen, der brach fast zusammen, weil der Publikumsandrang war sehr hoch und der Laden ist sehr klein. Aber dann hat man einfach in die gute alte SP-1200, hat der Stieber einfach ein paar Disketten eingeladen, zwei, drei Beats abgefeuert und dann hat man dazu gejammt, also gefreestylt und ein paar Texte abgefeuert und einfach einen schönen spaßigen Abend gehabt. Und das hat sehr viel Anklang gefunden. Und man hat auch bei einer anderen Veranstaltung gemerkt, an dem Samstag, das war ja auf einem Freitag, die Pioneers of Hip-Hop. Nach einem Samstag war noch ein Konzert im alten Karlsdorf Bahnhof, so also am Ende der Heidelberger Altstadt, wo abends unter anderem noch Chef Cat aufgetreten ist. Und ohne Negativkritik an die Pioneers of Hip-Hop, es war sehr familiär und geiler Vibe, eine Riesenhalle, vielleicht eine bisschen unterkühlte Location. Das hat das so ein bisschen schwierig gemacht, dass so ein richtig derber Vibe entstanden ist. Also jetzt, wo man war Wohlfühlen Faktor hoch 10. Im alter Karlstor Bahnhof war ein extrem kleiner Laden, wo 150 Leute oder so reinpassen. Und floss Hip-Hop von den Wänden. Das war richtig dope. Die ganzen Acts hier aufgetreten und ein Chefcat, der auch eine gute Stimmung verbreitet hat, war richtig nice.
Wir haben hier kleine technische Probleme und ehrlicherweise wissen wir während der Aufnahme jetzt auch nicht ganz genau, wo wir eben rausgecuttet sind. Falls es also einen harten Cut in dieser Produktion gab, seht es uns nach. Falls wir einen smoothen Übergang gemacht haben, alles, was ich jetzt sage, ist vollkommen egal. Aber Base, nachdem du uns hier ein bisschen mitgenommen hast zu dem Ausflug, zu den Hip-Hop-Tagen in Heidelberg, ein letzter kleiner Hip-Hop-Moment oder eine kleine Hip-Hop-Situation noch von dir und dann machen wir Deckel drauf, Emma, oder was sagst du? Lass mir Onkel Base nochmal reden.
Ja, ich hatte ja angedeutet, dass wie gesagt, die Hip-Hop-Tage in Heidelberg, das war ja nicht nur die Pioneers of Hip-Hop-Veranstaltung, da gab es ja noch viel, viel mehr. Und ich habe auch das eine oder andere dann noch besucht. Unter anderem habe ich was verpasst zu besuchen. Das war ja noch eine kleine Live-Session von Martin Stieber in seinem Laden, The Flame. Gruß geht raus an den beiden. Und da war der Retro-Gott zu Gast. Und Martin Stieber hat in seiner SP-1200 einfach ein paar Beats abgefeuert und Retro-Gott hat sein Bestes dazu gegeben und der ein oder andere auch nochmal eine Strophe gekickt. Ich habe von allen Ecken, die da waren, immer nur gehört, so, boah, ey, da hast du echt was verpasst oder so, weil das auch so ein kleiner, muggeliger Ort ist, wenn das da richtig voll wird, hat man ja Angst, dass man durch die Scheibe gepresst wird, aber da soll auch eine extrem gute Hip-Hop-Stimmung gewesen sein. Genauso eine gute Hip-Hop-Stimmung gab es eben auch nicht an dem Freitag, Pioneers of Hip-Hop, gab es noch eine Veranstaltung, ein kleines Konzert, 100, 150 Leute, wenn überhaupt im alten Karlsdorf Bahnhof, eine Event-Location so am Rande der Heidelberger Altstadt, wo unter anderem oder am Ende eine ziemlich lange Session, Konzert mag ich eigentlich gar nicht, das klingt immer so nach kommerziellen Geschichte. Aber da hat er eben Chef Cat gespielt und das unter anderem, und das war so mal so richtig dope. Und ich hatte, und ohne jetzt Pioneers of Hip-Hop zu fronten, diese kleinen Veranstaltungen und Pioneers of Hip-Hop dope, mit den Leuten gesprochen, mit den Leuten gesehen, das war alles richtig dope. Es war in dem neuen Karlsruher Bahnhof ein recht steriler, kühle Veranstaltungslocation und es ist schwierig, da so ein Vibe, der Vibe war da, aber so einen richtigen Vibe aufzubauen, ist echt schwierig, so einer großen Location. Und in dem alten Karlsruher Bahnhof, da war so viel Hip-Hop zu spüren, ist ja auch gerade eben schon gesagt, bevor wir neu reingegangen sind, da ist der Hip-Hop von den Decken geflossen, so ungefähr. Also es war richtig cool und Chef Gerd hatte ordentlich dazu beigetragen, dass alles ein richtig, richtig, richtig runder Abend war in dem alten Karlsdorf Bahnhof und auch coole Leute getroffen, Toni L., Props gehen raus, noch meine letzten Worte zu der ganzen Veranstaltung. Toni L. hat ja die Hip-Hop-Tage in Heidelberg mehr oder weniger gemanagt, mit vielen Helferlein natürlich, aber er war so das Aushängeschild und hat das alles richtig rund gemacht und auch den Draht zur Stadt hat er Und er war so gefühlt, mit ihm auch gesprochen, gefühlt so bei jeder Veranstaltung dieser ganzen Woche dabei. Der war fix und fertig und abends noch bei der Veranstaltung Samstag und noch am Sonntag und Samstag beim Graffiti-Malen, wo ich auch war und so. Der war überall vor Ort. Tony L., die Personifizierung des Hip-Hops in Heidelberg sozusagen, war überall am Start und hat represented. Das war schon ziemlich dope.
Ja, ey, ich hoffe, dass die das nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal machen, weil dann bin ich auf jeden Fall am Start.
Base. Also
dann machen wir einen kleinen Ausflug gemeinsam auf jeden
Pioneers
Fall.
Pioneers of Hip-Hop passte wie Arsch auf Eimer, dass es für diese Hip-Hop-Kulturwoche nach Heidelberg kam, wo vielleicht ist es nächstes Jahr Pioneers of Hip-Hop wieder in Köln. Oder vielleicht wandern sie weiter, vielleicht wird so ein Wanderzirkus, soll jetzt nicht böse klingen, aber es ist eher cool, vielleicht auch andere große Städte abklappern. Könnte sich, ich habe Rick Ski selber gefragt und er sagt, er könnte sich auch gut vorstellen, dass man auch in andere Städte damit besucht.
Vielleicht findet es irgendwann mal in Hamburg statt, vielleicht auch nicht. Wenn es da ist, Emma, nächstes Jahr musst du dahin, das steht, glaube ich, fest. Und wir haben hier versucht, ein Ende so gut wie möglich zu bauen. Wir werden in der Post dann gucken, was wir euch hier zusammengeschnitten haben, falls sich Dinge wiederholen, falls es auf einmal irgendwo einen Cut gibt, der nicht dahin gehört. Seht es uns nach. Das hier alles ist für Hip-Hop. Das ist Love and Hate. Und das ist eine Stunde, die von Herzen kommt für euch. Danke, Emma, dass du dabei warst. Denn das wirkt, dass du sehr viel zu tun hast gerade. Deswegen freue ich mich sehr darüber, dass du trotzdem die Zeit gesucht hast hierfür.
Euch doch immer gerne.
Geht das Herz auf Base, oder?
Wir sind ja auch hier, hatten wir schon mal so, ne? Drei-Generationen-Haushalt sozusagen eigentlich mit Love and Hate.
Danke, das ist, ich freue mich immer, wenn ich da noch eine halbe Generation dahinter
habe. Ja, du bist so
ja, ich wollte gerade sagen.
Du stehst in der goldenen Mitte.
Dankeschön. Emma, hör auf. In diesem Sinne, Backs by Love and Hate. Wir hören uns wieder. Ich denke erst nächstes Jahr, aber mal gucken. Vielleicht machen wir es spontan irgendwo zwischen den Tagen, vielleicht auch nicht. Wir werden wiederkommen, ihr werdet es mitkriegen. Danke. Tschüss. Was ich lieb. Was ich hab. Was ich lieb. Was ich hab.